Hey ihr Lieben, ich glaube, ich bin hier das dritte Mal heute bei euch und ich muss sagen, ich freue mich riesig. Eigentlich ist mein Kalender gerade richtig, richtig voll und als die Anfrage reinkam, hat Miri eigentlich schon den Auftrag gehabt, alles abzublocken, aber dann hat sie gesagt, Nördling, und ich so, oh, da müssen wir schon noch hin, da müssen wir hin. Ich liebe, was ihr tut. Ich liebe eure Pastoren. Ich kriege das hier gerade nicht auf. Einen Moment. So. Ich liebe, euch zu kennen, wirklich, und gemeinsam mit euch auch unterwegs zu sein. Ich glaube, unsere Herzen unserer Kirchen schlagen sehr, sehr eng beieinander. Und es ist heutzutage so ein Segen, auch zu wissen, dass man Freunde und Familie hat, mit der man unterwegs ist und nicht alleine seinen Weg geht. Deswegen fühle ich mich sehr geehrt, dass ich heute hier bei euch sein darf und zu euch sprechen darf zu einem Thema, das eigentlich sehr ungewöhnlich für mich ist. Läuft hier eine Zeit runter oder ist es, wie viel Uhr wir haben? Das ist, wie viel Uhr wir haben, ne? Kommt noch eine Zeit, die runterläuft? Ich kann sonst auch rechnen. Plus 30. Andere Seite. Das ist doch der gleiche Bildschirm. Kein Ding. Ihr habt Zeit. Ich habe Zeit. Eure Babysitter haben alle Zeit. Deswegen brauchen wir gar nicht auf die Uhr gucken. Okay, ich rechne trotzdem mal kurz. Viertel vor? Okay. Ein Thema, das gar nicht so gewöhnlich für mich ist. Ich bin groß geworden in einer sehr konservativen Erziehung. Mein Vater hätte sich lieber einen Sohn gewünscht und er hat alles dafür gegeben, nicht enttäuscht zu sein. Und trotzdem sich davon nicht zurückhalten zu lassen, alle Jungs-Sachen zu machen, auch wenn man ein Mädchen hat. Ich muss sagen, ich habe das gefeiert. Viele Sachen habe ich gefeiert. Manche Sachen geht so, aber das Allermeiste habe ich echt gefeiert. Und vor allen Dingen auch ein bisschen, was das für einen Menschen aus mir gemacht hat. Ich weiß, ein Satz, den ich immer wieder gehört habe, meine ganze Kindheit war: nicht aufgeben, kämpfen, immer weiter kämpfen. Gib nicht auf, ist nicht schlimm hinzufallen, aber aufstehen, kämpfen. Das war immer so mein Vater hinter allem. Und ich merke, das ist manchmal gut, ja, das ist eine Botschaft, die viele auch gebrauchen können heutzutage. Aber es hat mich auch oft über meine Grenzen hinausgeführt. Und ich musste mal, meine Mutter hat mir so ein Buch letztens geschenkt. Ich stehe ja normalerweise nicht auf solche Dinge, aber irgendwie so, das Kind in dir muss Heimat finden oder irgendwie sowas. Und ich so, Mama, was soll denn das? Und sie so, du musst das mal lesen. Und da habe ich gemerkt, ich habe Dinge in mir und ich weiß gar nicht, wem ich versuche, gerecht zu werden, weil niemand erwartet das von mir. Irgendwie habe ich diesen Druck auf mich selber gelegt. Und selbst meine Eltern erwarten das nicht von mir, mein Mann erwartet das nicht von mir, Gott erwartet das nicht von mir. Wer ist es, der da immer so hinter mir her ist? Und ich muss euch sagen, ich könnte noch nicht mal dem Teufel die Schuld dafür geben. Ich bin es irgendwie selber, der hinter mir her ist, der keine Schwäche akzeptieren kann. Bei anderen ganz viel, bei mir selber kein bisschen. Sobald ich irgendwas nicht schaffe, fühle ich mich als Versager. Und so ist vieles von meinen Predigten eigentlich immer darauf ausgerichtet, wie wir schaffen, siegreich zu sein und Überwinder, weil der Geist Gottes in uns lebt und in ihm ist uns nichts unmöglich. Er, der die Welt überwunden hat, und es ist alles wahr. Es sind richtig gute Predigten, könnt ihr euch auch mal anhören. Aber heute ist mal eine andere Sichtweise und das sehen wir in der Bibel halt ganz viel, dass es super viele Spannungsfelder gibt. Und dass die Bibel in unterschiedliche Situationen hineinspricht. Vielleicht bist du jemand, der schnell aufgibt und der nicht an sich selber glaubt. Dann brauchst du auch mal so eine Botschaft. Durchhalten, durchbeißen, nicht liegen bleiben. Und vielleicht bist du jemand, der gerade in einer Zeit ist oder durch eine Zeit geht, wo du müde bist vom ganzen Kämpfen und vom ganzen Dranbleiben und vom ganzen Nicht-Aufgeben. Und du kommst an deine Grenzen und du kannst nicht mehr, dann ist diese Botschaft heute für dich und sie ist genauso wahr wie die andere Botschaft und sie heißt, lege deine Waffen nieder. Okay, wie bin ich hier hingekommen zu diesem Thema? Wie gesagt, ich habe mich damit ganz schwer getan und will euch da ein bisschen reinnehmen in eine persönliche Geschichte, die mir 2018 passiert ist. Ist auch gar nicht so lange her, aber immerhin auch schon 5 Jahre. Wenn man so auf die 40 zugeht, ne? Dann geht alles so wumm, vorbei. Das ganze Leben zieht nur noch an dir vorbei. Okay, es war Folgendes passiert. Wir sind gerade, haben eine Wohnung gekauft. Und das war so die letzte Gelegenheit. Ich damals noch vor 5 Jahren, 34 Jahre alt, und mein Mann 35, dass eine Bank zwei Künstlern einen Kredit geben würde. Ihr wisst gar nicht, wie schwierig dieser Prozess war und dass wir überhaupt noch eine Wohnung gekauft bekommen haben. Und die musste aber kernsaniert werden. Und wir waren so davon ausgegangen, dass mein Mann als guter, tüchtiger Russlanddeutscher vieles davon selber machen könnte, bis sich nur rausgestellt hat, er kann das wirklich nicht so gut und es stimmt nicht, dass alle Russlanddeutschen handwerklich begabt sind. Es gibt auch Ausnahmen. Dafür kann er gut singen, so. Aber andere Sachen, halt geht so. Aber das Zweite war, und das glaube ich ihm wirklich vom tiefsten Herzen, er hatte Rückenprobleme. Und so, dass ich festgesteckt bin mit einem Architekten aus unserer Gemeinde, um diese Wohnung kern zu sanieren. Und ich war von morgens um 7 bis abends um 10 auf dieser Baustelle. Ich habe Böden rausgerissen, Wände eingeschlagen, Wände geschleift, Wände gezogen, Böden gelegt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Kackarbeit das ist. Und dass ich dankbar bin für jeden Handwerker in Deutschland. Es braucht wieder mehr Handwerker. Die das machen und die das gut können, jetzt im Nachhinein betrachtet und so zu sehen, wie die Sachen so geworden sind, die ich gebaut habe, bereue ich auch wirklich, dass wir keinen Handwerker geholt haben an manchen Stellen. Aber es war so anstrengend, es war richtig schlimm. Meine Mom, die ist richtig krank geworden. Die war fast ein Jahr lang im Krankenhaus. Die hat einen, sowas ist super selten, habe ich eigentlich vorher auch noch nie gehört, einen porösen Magen. Das kann man sich vorstellen, dass die Konsistenz wie so ein nasses Taschentuch ist. Und das konnte man nicht zusammennähen. So, das heißt, jeden Tag war die Gefahr, dass sie verblutet, dass der Magen einfach aufreißt. Und sie wurde so 3 bis 4 Mal die Woche in Vollnarkose gelegt, weil man jeden Tag nach dem Zustand gucken musste. Das hat dazu geführt, dass natürlich suizidgefährdet zu sein. Meine Mutter wohnt in Wuppertal, ich wohne im Süden. Das waren bis zu ihrem Krankenhaus sogar noch mal eine Strecke weiter, 8 Stunden Fahrt. Und meine Mama und ich, wir sind die zwei Nicht-Theatralischen in der Familie. Und meine Schwester und mein Vater, die haben manchmal echt so einen Oscar verdient für die Anrufe, die man so bekommt. Und da war alles dabei zwischen, mein Vater ruft mich an, deine Mutter stirbt, du musst jetzt sofort kommen. Und dann rufe ich meine Mutter an und die sagt, nee, brauchst nicht kommen, ist alles gut. Und du bist weit weg und du musst immer herausfinden, wer spricht hier die Wahrheit, wer ist näher an der Wahrheit dran. Manchmal bin ich die 8 Stunden gefahren und kam um 3 Uhr morgens an und dann hockt die da und es geht ihr voll gut. Und manchmal war es auch wirklich gut, dass ich gefahren bin. Ich hatte wirklich so viel Schlafmangel in dieser Zeit. Das war echt schrecklich. Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viel zu Hause war, weil ich auf der Baustelle war und in Wuppertal im Krankenhaus, war mein Mann zuständig für Haushalt und Kinder. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden kann, ohne ihn schlecht zu machen, ehrlich gesagt. Das ist, ich kann nur so viel sagen, er hat sein Bestes gegeben und es war nicht gut genug. So muss man das einfach mal sagen. Er ist ein ganz fantastischer, liebevoller Vater, aber aufräumen und kochen und nach Hausaufgaben gucken und all diese Dinge, die liegen ihm nicht. Eines der Kinder ist sitzen geblieben in dieser Zeit. Und du kommst abends von der Baustelle nach Hause und dann kannst du zu Hause auch noch mal putzen. Und ich bin auch so ein Mensch, das ist zwar eigentlich auch schwach von mir, aber mein seelischer Zustand ist ein bisschen geknüpft an, wie mein Zuhause aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn es zu Hause richtig mies aussieht, dann ist meine Laune im Keller, wirklich. Dann bin ich kein netter Mensch. Und wenn zu Hause dann sauber ist, dann ist auf einmal wieder die ganze Welt in Ordnung. Und dann war auch noch eine Gateway-Konferenz und unser Pastor ist dorthin gefahren. Ich habe Juri angefleht, bitte fahr nicht. Und irgendwie hat er das nicht richtig verstanden und ist trotzdem gefahren. Und ich hatte jetzt die Gemeinde auch noch 2 Wochen alleine. Und da war ein Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr hinterher an der Baustelle, ich bin nicht bei meiner Mutter, wenn es ihr schlecht geht, meine Kinder sind in der Schule schlecht, mein Zuhause sieht katastrophal aus und in der Gemeinde läuft es auch nicht gut. Und egal, in welche Richtung ich kämpfe oder ich gebe, es reicht einfach überall nicht. Es ist egal, wie viel mehr ich arbeite, wie viel weniger ich schlafe, es wird einfach nicht besser. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann war so ein Sonntag da, dann kam so eine aus dem Worship-Team und die meinte so, Mia, ich habe so einen Eindruck, es geht dir voll schlecht. Und ich so, nee, ist schon alles in Ordnung. Und dann nimmt sie mich beiseite und sagt, Mia, du musst auch mal ruhig Schwäche zeigen können. Aber ich habe so richtig in mir gemerkt, dass alles in mir sich dagegen aufgebäumt hat. Und das habe ich auch gesagt, wem hilft das jetzt? Was soll ich jetzt hier weinen? Soll ich jetzt hier zusammenbrechen? Ich sage, das bisschen, was ich gerade noch zusammenhalte, das brauche ich jetzt, anstatt jetzt hier zusammenzubrechen und zuzugeben, dass alles richtig scheiße ist. Und die Arme, ich habe mich nachher auch entschuldigt, bei ihr, weil ich, nein, es war nicht Miri, genau. Aber wo ich gemerkt habe, hey, dieses ganze Getue, wie stark man sein kann. Und weißt du, man kann zwar fallen, aber man kann wieder aufstehen. Aber was ist, wenn du einfach keine Kraft mehr hast, aufzustehen? Was ist, wenn du dann denkst, du bist eine schlechte Mutter? Du müsstest, deine Kinder sind doch das Allerwichtigste. Wieso bist du nicht zu Hause? Ja, aber die brauchen nun mal auch einen Ort zum Wohnen. Also musst du deine Wohnung auch fertig machen. Ich brauche nun mal ein Gehalt. Ich muss nun mal in der Church sein. Und ja, meine Mutter habe ich auch lieb. Ich konnte mich drehen im Kreis, wie ich wollte, und dann fängt man an zu überlegen, was ist denn das Wichtigste, wo willst du Prioritäten setzen, wie willst du denn bei diesen Bereichen Prioritäten setzen? Ich habe mich so unter Druck gesetzt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich schaffe es nicht, ich komme hier nicht raus, es kann mir auch gerade keiner helfen, ich brauche auch niemanden, der mir sagt, es wird alles wieder gut und du kannst jetzt auch mal schwach sein. Das ist irgendwie, was ich nicht gebraucht habe. Ich musste selber irgendwie, brauchte ich ein Wort von Gott, dass ich mich traue, mal aufzuhören zu kämpfen. So, das hat mir irgendwie nicht gereicht, wenn Menschen mir das zugesprochen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das mein Dickkopf ist, aber ich brauchte das, dass Gott durch alles das mal zu mir hindurchdringt und irgendwie mal mir sagen kann und mir den Frieden dazu gibt, hör auf zu kämpfen. Und da möchte ich mal mit euch in eine Bibelstelle hineingehen, in 2. Chroniker 20, Vers 12 bis 30. Da gibt es 2 Männer, ein König, der heißt eigentlich Josaphat, den nenne ich mal Fati, weil es so sich anbietet, vom Namen abgekürzt zu sein. Und der andere, der heißt Jehaziel, den nennen wir mal Hasi. Ist ja ganz süß, oder? Fati und Hasi. Und die stecken in der Situation, dass das Volk Israel von allen Seiten umgeben wird und angegriffen werden soll. Und sie sind etwas beängstigt über diese Situation. Und ich will mal die Stelle vorlesen, Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Wie ihr merkt, das sind genau die Gedanken, die ich hatte zu der Stelle. Irgendwie ist es mich so angesprungen. Ich habe keine Kraft gegen diesen großen Haufen, den ich gerade mein Leben nenne, irgendwie zu bestehen. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Und dann kam der Geist des Herrn auf Hasi, der Sohn von, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Fati, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure Sache, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch,
dort zu kämpfen. Tretet nur hin, bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Aus dieser Situation können wir, glaube ich, ganz gut lernen, wenn es dir im Leben auch manchmal so geht, dass du keine Kraft mehr hast zu kämpfen, dass du deine natürlichen Ressourcen ausgeschöpft hast. Und das ist gut. Ich bin immer ein Fan davon, um Dinge zu kämpfen, nicht aufzugeben, nicht liegen zu bleiben. Aber wenn du nicht mehr kannst, sind das, glaube ich, genau die Worte, die wir hören müssen und auch ein paar Fragen, die ich mich stelle. Wenn ich mich so fühle, wie lange kämpfe ich noch weiter oder wann stelle ich mich vor Gott? Wenn ich dieser König gewesen wäre und es ist ein Tag vor dieser großen Schlacht, hätte ich das wirklich strategisch am schlausten gefunden, alle zu versammeln, um zu beten? Oder, und hier ist wieder ein Mia-Move, hätte ich alles getan, um die Krieger vorzubereiten und noch ein paar Tricks zu zeigen und wie du dann hier von hinten und das Bein wegtreten kannst und sie darauf vorzubereiten, sich einen Hinterhalt auszudenken, alles aus meiner Kraft zu tun, was offensichtlich nicht gereicht hätte gegen diesen großen Haufen, sondern sich vor Gott zu stellen und einfach zu sagen, ich kann sowieso nicht gewinnen, ich komme zu dir, Gott, und ich gebe dir einfach alles ab. Ich fokussiere mich immer viel zu sehr auf die Probleme in meinem Leben und wie ich sie lösen kann, anstatt als allererstes zu Gott zu kommen und mein Herz zu öffnen für seinen Frieden und mein Vertrauen auszudrücken, dass ich nur hintreten muss und sehen kann, wie der Herr Rettung schenkt. Ich finde diesen Satz so stark, nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Es fühlt sich nicht immer so an, oder? Es fühlt sich immer so an, als ob das unsere Kämpfe sind und Dinge, die wir in Ordnung bringen müssen. Das ist ein guter Schritt, wenn wir das lernen, zu sagen, das sind nicht meine Kämpfe, sondern Gottes Sache ist der Kampf und das ihm in die Hände geben zu können. Wie würde ich reagieren, wenn ein Kind in so einer Phase zu mir sprechen würde? Stell dir diese Situation mal vor. Du bist der König und alle haben sich gegen dich verschworen. Ein riesiger Haufen rückt gegen dich an. Habt ihr schon mal so Kriegsfilme geguckt? Bin mir nicht so sicher, ob ich die Einzige bin, die sowas auch guckt. Die haben Schiss, die Leute. Und zu Recht. Das geht meistens nicht so gut aus für die. Jetzt kommt der König zusammen und sagt das Kind, hey, ich habe hier so einen Eindruck, wir sollen uns gar nicht mal kämpfen, sondern nur uns hinstellen und mal zugucken. Wie krass ist es von diesem König, da mitzugehen und dem zu gewähren, oder? Was für eine Demut musst du haben, um hier darauf hören zu können. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich in meiner Phase damals, es war ja eine Frau sogar, die mir helfen wollte, war ich zu stolz, um dieses Angebot anzunehmen, mir helfen zu lassen. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Mia, ich sehe das, wie fertig du bist, aber lass mal Gott machen, es wird schon alles gut werden. Ich glaube, es würde mir schwerfallen, das annehmen zu können. Und ich musste lernen, es hat was mit einem demütigen Herzen zu tun, deinen Stolz beiseite zu legen, alles selber schaffen zu müssen. Alle Siege, alle Kämpfe selber kämpfen zu müssen. Irgendwie ist es was in mir drinne, was gebrochen werden muss. Keine Hilfe in Anspruch nehmen zu können, sondern wirklich demütig vor Gott zu stehen und sogar andere in mein Leben hineinsprechen zu lassen, in dem Moment, was Gott mir vielleicht sagen will. Und wenn ich mich so darauf versteife, sind meine Ohren vielleicht manchmal so taub für das, was Gott mir sagen will, auch durch andere Menschen, dass ich es gar nicht annehmen kann. Und ich will euch dazu ermutigen, ich weiß, wie schwer das ist. Und dass man vielleicht im ersten Moment auch nicht so reagiert wie, oh, vielen Dank für diese Worte der Weisheit, das werde ich jetzt sofort umsetzen. Aber nimm es doch mal mit nach Hause, denk mal drüber nach. Frag mal Gott, hey, ist das Gott? Bist das du, der zu mir spricht, vielleicht auch durch eine Freundin, durch meinen Mann, durch meine Eltern, vielleicht durch deine Kinder? Mein Sohn, der fordert mich gerade regelmäßig heraus, wo ich merke, dass Gott so durch ihn spricht. Er kommt regelmäßig rein und fragt Sachen wie, wann hast du das letzte Mal Bibel gelesen, ohne eine Predigt vorzubereiten? Ja, das sind Sachen, da kann man entweder reagieren wie mit, sei mal nicht so frech, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, oder du hörst vielleicht, dass das auch Gott ist, der sich nach dir sehnt. Und so Unrecht hat er nicht und hat mich auch ermahnt. Manchmal sind es solche Dinge, wo wir prüfen dürfen, spricht Gott zu uns durch andere Menschen und auch in solchen Situationen. Was hat denn König Vati gemacht? Wie hat er im Endeffekt reagiert? Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Kahatiter und von den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter, schallender Stimme. Sie machten Lobpreis. Ist vielleicht keine Überraschung, dass ich dafür ermutigen will. In deinen Kämpfen, in deinen Tälern, in deinen Gefängnissen, in den Tiefpunkten deines Lebens vor Gott zu treten und Lobpreis zu machen. Es wird vielleicht nicht immer die Situation auflösen, aber es wird dich näher zu Gott bringen. Es wird deine Hoffnung stärken, es wird dein Vertrauen stärken, zu wissen, dass Gott einen Plan für dich hat, dass du nicht alleine bist in deinem Tal, in deiner Situation, dass Jesus mit dir geht, dass Jesus mit dir leidet, dass Jesus mit dir trauert. Das macht einen großen Unterschied, ob du dich allein gelassen fühlst oder ob du weißt, Gott ist mit mir. Und Lobpreis ist oft eine Waffe, die uns in solchen Momenten genau diese Kraft und Zuversicht geben kann, auch eben durchzuhalten und weiterzumachen, obwohl die Umstände so schwer sind. Also wir sehen, der König hat diesen Eindruck ernst genommen und ist dem nachgefolgt und war nicht so stolz, um hier auf einen Eindruck von einem Kind zu hören. Was passiert dann? In Vers 20, der Herr gibt einen großen Sieg. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Vati hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von ganz Jerusalem. Also jetzt kurz bevor sie in den Krieg gehen, macht er nochmal eine Ansprache. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Ein ganz wichtiges Schlüsselwort, vertraut auf den Herrn. Wir können so viele Dinge nicht verstehen hier auf der Erde. Ich weiß nicht, warum meine Mutter in der Zeit so krank geworden ist. Oder man sagt ja immer, allen, die Gott lieben, dient allem zum Besten. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, es hat sich kein Arzt bekehrt oder sowas, was man ja manchmal auch so hört aus solchen Geschichten. Ich weiß nicht, warum sie dieses schlimme Jahr haben musste. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass ich gelernt habe, Gott zu vertrauen, dass er keine Fehler macht. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, ich kenne das große Bild nicht. Ich bin mir sicher, wenn ich einmal im Himmel bin und das große Bild sehe, und den Plan Gottes dahinter sehe, dann werde ich es verstehen. Wenn du denkst, dass du hier auf Erden alles verstehen werden wirst, was dir passiert, was deiner Familie passiert, was deinen Kindern passiert, dann wird dich das nur zu Zweifeln und zum Frust bringen. Alles, was wir hier sehen, ist nur ein Stückwerk. Und wir werden das nur überstehen, wenn wir lernen, Gott zu vertrauen. Auch wenn es für uns gar keinen Sinn macht, auch was wir in der Welt sehen, was um uns herum passiert, Werte, die neu definiert werden, teilweise sogar hier vor unserer Haustür. Dinge, die für uns keinen Sinn machen und wir nicht wissen, was ist unsere Rolle und Aufgabe da drin. Wie viel Nächstenliebe sollte man haben? Wann darf man was sagen? Darf man überhaupt was sagen? Wir verstehen so viele Sachen jetzt gerade nicht. Vielleicht hast du richtig schlimme Dinge erlebt, die du Gott vorwirfst. Und es ist auch total menschlich, wirklich. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Du musst dich nicht schlecht fühlen, aber ich will dich ermutigen. Diese Gefühle kannst du überwinden, indem du Gott vertraust. Und es nachher mal im Himmel wird es kein Leid mehr geben, kein Tod, keine Trauer, keine Ungerechtigkeit. Jede Träne wird abgewischt werden und alles wird Sinn machen. Aber hier auf der Erde ist es noch nicht so, sondern wir müssen hier lernen, Gott zu vertrauen. Es mag sein, dass die Welt denkt, dass wir deswegen naiv sind, aber das ist wahrer Glaube. Es ist wahrer Glaube, an den Dingen festzuhalten, die wir noch nicht sehen. Und das lässt unseren Glauben wachsen. Und Jesus spricht so viel darüber, was passiert, wenn wir einen großen Glauben haben, dass es uns egal sein sollte, wie die Welt uns nennt und ob sie uns naiv findet oder nicht. Ich vertraue Gott, dass er es besser weiß als ich. Und so auch dieser König, bevor er in diesen großen Kampf zieht und eigentlich weiß, wir haben keine Chance, zahlenmäßig sind sie uns so hart überlegen, macht er trotzdem diese Ansprache, vertraut auf den Herrn. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck zu dem Herrn singen, also die Lobpreiser, jetzt haltet euch mal fest, was er mit denen gemacht hat, die hat er nicht hinter die Krieger gestellt und die mit den Waffen nach vorne, sondern im Zug vor die gerüsteten Krieger, um zu singen, dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Ich bin kein König, aber so rein menschlich gedacht ist es richtig dumm. Richtig dumm. Du ziehst in den Kampf, du bist schon in Unterzahl und dann tust du die singen, vor die Waffen haben, um vorherzugehen. Was glaubt ihr denn, was mit denen passiert da vorne? Ah, damals wäre ich nicht so gern Lobpreiser gewesen. Aber das ist nur menschlich gedacht, versteht ihr? Dieser König, der zeigt gerade hiermit sein Vertrauen auf Gott und dass er diesen Eindruck, den der Hasi hatte, als Sprechen von Gott wahrnimmt, dass er keine Angst hat vor dieser Schlacht, dass er sogar die Sänger vor die Krieger stellt, wenn sie in den Kampf ziehen, weil er so großes Gottvertrauen hat. Das ist schon eine krasse Sache. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie von dem Bergland Seir ihr aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Das heißt, sie haben sich gegeneinander gewandt. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe da, lagen die Leichen auf dem Boden. Niemand war entkommen. Das ist irgendwie voll krass, wie Gott die Situation aufgelöst hat, oder? Ich würde denken, wenn das ein Film wäre, wären viele Männer total enttäuscht, weil sie so erwartet hätten, dass dieser kleine Haufen den großen Haufen besiegt. Aber der kleine Haufen, der kommt und es sind alle schon tot, weil der Herr einen Hinterhalt gelegt hat und sie sich einfach selber angefangen haben zu bekämpfen. Und somit war die Schlacht gewonnen. Sie haben keine Opfer davon getragen, sondern sind alle heil rausgekommen. Das konnte nur passieren, weil sie Gott haben kämpfen lassen und nicht selber gekämpft haben. Wie viel siegreicher wären meine Kämpfe, wenn ich mich nicht so sehr auf meine Kraft verlassen würde und auf meine Talente und Begabungen, sondern mich mehr darauf verlassen würde, dass Gott für mich kämpft. Ich kann nicht sagen, dass ich dann keine Probleme mehr hätte, aber ich kann auch es nicht verneinen, weil ich bis jetzt immer dazu tendiere, es aus meiner eigenen Kraft heraus schaffen zu wollen. Ich gehe heute mit euch in diesen Prozess, mehr davon lernen zu wollen, mich meinem Haufen entgegenzustellen und Gott zu vertrauen und nicht meine Waffen zu erheben, sondern Gott den Kampf für mich kämpfen zu lassen. Wenn ich selber kämpfe, habe ich das Gefühl, dass meine Probleme sich nur aufschieben oder davonkommen. Aber wenn Gott für dich kämpft, dann bleibt kein einziger deiner Feinde am Leben, sondern dann hat sich das erledigt. Wie geht's weiter? Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte. Vielleicht ein Thermomix, habe ich gedacht. Ich weiß ja nicht, was so kostbare Geräte damals waren. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Gott möchte, dass wir aus unseren Kämpfen so viel Profit schlagen können, dass wir es nicht tragen können. Wenn ich selber kämpfe, gehe ich meistens so müde und fertig aus dem Kampf, dass ich kaum laufen kann. So eine unterschiedliche Perspektive, was passiert, wenn du Gott kämpfen lässt oder wenn du selber kämpfst. Was das mit deiner Kraft macht und mit dem, was du plündern könntest, wenn du Gott für dich kämpfen lässt. Aber am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Und auch hier ist nochmal ein wichtiger Schlüssel, dass wenn der Kampf gewonnen ist, sicher zu gehen, dass ich weiß, wer den Sieg errungen hat. Ich muss euch beschämenderweise sagen, dass ich gar nicht so schlecht darin bin, selber zu kämpfen. Und immer dann, wenn ich was geschafft habe oder sich ein großer Knoten gelöst hat, dann möchte ich gern selber dafür die Ehre haben. Ich war so stark und ich habe alles organisiert und ich bin die Maschine und ich habe das und das ausgehalten. Aber eigentlich ist es lächerlich, wirklich lächerlich. Und Gott ist auch jemand, der möchte, dass wir wissen, dass er das getan hat. Ja? Denkt mal zum Beispiel an Gideon. Gideon will mit einer Unterzahl auch gegen ein größeres Heer kämpfen, ähnliche Geschichte. Und Gott sagt, das sind zu viele, weil wenn ihr gewinnt, denkt ihr, dass ihr das selber wart. Es müssen noch mehr nach Hause gehen. Und er schickt eine Runde nach Hause. Und dann sind das Gott immer noch zu viele. Und im Endeffekt bleiben so 300 Leute übrig. Ich glaube, gegen ein 10.000-Mann-Heer oder so ähnlich. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber der Unterschied ist gewaltig. Und sie gewinnen den Kampf und können diesen Ruhm nicht für sich beanspruchen, weil es unmöglich ist, dass sie das selber gewonnen hätten. Gott mag es, wenn wir wissen, wer die Kämpfe gewonnen hat. Und deswegen, wenn wir siegreich sind und wenn sich Knoten lösen, wenn Wunder in deiner Familie passieren, wenn die Dinge wieder gut laufen, vergiss nicht, wem dafür die Ehre gebührt und wem du wieder mit Lobpreis begegnen solltest und dich bedanken solltest dafür, für das, was sich getan hat in deinem Leben. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze und mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter Harfen und Lauten und Trompeten klang zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsherum. Wenn wir Gott unsere Kämpfe kämpfen lassen und der Feind das sieht, dass er nicht gegen uns kämpft, sondern gegen Gott, dann ist vorbei. Ganz genau. Und er gibt uns Ruhe und Bewahrung. Das ist, finde ich, ein richtig, richtig wichtiger Gedanke, der uns auch nochmal die Abhängigkeit von Gott vor Augen malt. Ich weiß nicht, wir Frauen, ob das ein bisschen in unserer Geschichte liegt oder vielleicht sind wir da auch unterschiedlich, aber wir mögen das nicht so gern, abhängig zu sein. Aber auch das dürfen wir brechen, wenn es um Gott geht. Es gibt nur wahre Freiheit, wenn wir abhängig sind von Gott. Wenn wir verstehen, dass wir es selber nicht schaffen. Wenn wir verstehen, dass wir selber unsere Kriege nicht gewinnen werden. Egal wie stark und unabhängig und schlau und alles, was wir sind. Wir sind abhängig von Gott. Und dass er unsere Kämpfe für uns kämpft. Ein letzter Gedanke noch, wenn ich so viel von Kämpfen gesprochen habe, ist es mir noch wichtig, das zu verdeutlichen, dass die Kämpfe, von denen ich hier spreche, die richten sich nicht gegen Menschen, sondern es geht um Herausforderungen, um vielleicht Kämpfe um deine Gefühle, es geht vielleicht Kämpfe gegen Gedanken oder Ideologien und auch gegen finstere Mächte. Ich weiß, das ist ein schwieriges Wort geworden, aber ich frage mich so ein bisschen, warum? In der Bibel sehen wir, dass es finstere Mächte gibt. Warum sollte es sie heute nicht mehr geben? Glauben wir, der Teufel ist müde geworden und denkt sich so, oh, ich habe schon so oft versucht, aber es gibt die immer noch. Dann lasse ich jetzt mal bleiben, Sabbatical nehme ich mir mal. Das ist nicht der Teufel, den wir in der Bibel sehen. Er ist wie ein Löwe, der umhergeht und brüllt und immer auf der Lauer ist nach einem Opfer. Und um diese Kämpfe geht es. Das sind nicht nur Kämpfe, die dich selber betreffen. Das sind manchmal Kämpfe um deine Kinder, Kämpfe um deine Familie. Aber es ist nie ein Kampf gegen Menschen, das will ich sagen. Das sind nicht die Kämpfe, die Gott für dich kämpfen wird. Er wird nicht deinem Nachbarn in den Hintern treten oder sonstiges, wenn die Kehrwoche nicht gemacht ist. Das wird nicht passieren, sondern es geht um Kämpfe. Ich lese es euch vor in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ich möchte euch noch kurz ein Beispiel erzählen, das nicht 5 Jahre her ist. Und es ist mir wichtig, das zu erzählen, um meine Predigt auch direkt umzusetzen und alle Ehre Gott dafür zu geben. Und ich werde es vielleicht nicht schaffen, ohne zu weinen. Das ist auch, weil ich heute müde bin und gestresst bin. Und wenn ich so ein bisschen emotionaler bin, dann ja, muss ich sowieso weinen. Okay. Aber es geht mir gut. Wie das so ist, laufen nicht immer alle Kinder rund. Und so habe ich auch so eins, was 2 Jahre lang echt mir das Herz gebrochen hat. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Von Themen, die wir zu Hause hatten. Wir wohnen mitten in der Stadt, ja, Baden-Württemberg, eine grüne Regierung. Von Themen wie, ich weiß nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Ich weiß nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen liebe. Mama, du bist transphob und homophob, wenn du sagst, es gibt nur 2 Geschlechter. Und für mich war das, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass ich so auch echt darin verfallen bin, Gott echt anzuklagen, zu sagen, ist das dein Ernst? Ja, 10 Jahre, man kann das sein, gewohnt für ein Taschengeld für dich gearbeitet und mein ganzes Leben für dich hingegeben. Und das ist der Dank dafür, dass meine eigenen Nachkommen mit mir diskutieren darüber, ob es mehr als 2 Geschlechter gibt. Und es war echt hart, wirklich, wirklich hart. Und ich habe so viel mit ihr geredet. Und natürlich in aller Liebe. Natürlich wird sie nicht deswegen anders behandelt zu Hause oder ausgegrenzt oder diskriminiert. Ich will wissen, warum fühlst du so? Ich will wissen, wer hat dir das so eingetrichtert? Und du merkst, du kommst auf einmal gegen Freundeskreise nicht mehr an. Willkommen, wenn du Teenager hast. Für alle, die ihr denkt jetzt noch, so schön, dass ich Kinder habe. Du denkst, es ist schlimm, nicht zu schlafen. Es kommen noch Sachen. Ich war so oft mit ihr im Gespräch, dass ich ihr gesagt habe, weißt du, im Endeffekt ist mir alles egal, wie du dich entscheidest. Meine allergrößte Sorge ist, kennst du Jesus? Natürlich. War die Antwort nein. Und das war für mich das Allerschlimmste. Und dann haben wir darüber viel gesprochen. Und ich habe sie dann auch gefragt, immer hin und her, um was sie denn so denkt. Und sie hat mir immer gesagt, weißt du Mama, ich würde ja so gerne. Ich bete auch darum, dass er mir begegnet, aber er begegnet mir einfach nicht. Und ich bin so wütend geworden auf Gott, weil ich gedacht habe, wie kann es sein, dass du nicht kurz machen kannst, dass diesem kleinen Mädchen mal das Herz schlägt, wenn es zu dir betet und sie zu dir finden kann. Wirklich, ich habe auch so gedacht, ich habe keine Lust mehr, Menschen zu dienen und rumzureisen und zu gucken und zu ermutigen und Menschen zu Jesus zu führen, während ich zu Hause es nicht gebacken kriege, ein Kind, das ich mein Leben lang geprägt habe, dorthin zu führen. Und dann sind wir auf Tour gefahren dieses Jahr in Paraguay und es war der erste Abend und wir sollten dort Lobpreis machen und dann bekomme ich einen Anruf von der Polizei. Ja, mein Kind ist im Krankenhaus, ist nicht ansprechbar wegen LSD-Konsum. Und ich bin in Paraguay. Aber ich soll mir keine Sorgen machen, es war wohl ganz lustig bis dahin, auch die Fahrt ins Krankenhaus, aber jetzt gerade ist sie nicht bei Bewusstsein. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich kann jetzt nicht auf die Bühne gehen, weil ich ja auch am Handy bleiben muss. Wenn das jetzt klingelt, wie geht's weiter? Der Zeitunterschied ist heftig. Also bin ich unten geblieben und es wurde immer schlimmer mit jedem Anruf. Dann ist sie wach geworden, keine Ahnung, wo sie ist. Niemand konnte ihr beantworten, wo ihre Eltern sind, weil es war ja auch niemand da, der das gewusst hätte. Polizei und Krankenschwestern wissen das nicht, dass wir in Paraguay sind. Daraufhin hat sie den Verdacht gehabt, sie ist entführt worden. Und weil die Menschen sie immer wieder ins Bett gedrückt haben, sodass sie zwei Krankenschwestern angegriffen hat und einen Fluchtversuch gestartet. Jetzt ist witzig, aber damals halt nicht. Ist auch tatsächlich zweimal ist ihr die Flucht gelungen, aber sie wurde halt jedes Mal wieder einkassiert in ihrem Nachthemdchen. Daraufhin haben sie sie fixiert und in die Psychiatrie gebracht. Das war der nächste Anruf, den ich bekommen habe. Und dass sie die Leuten, die ich eigentlich zu Hause habe, meine besten Freunde, die auf meine Kinder aufpassen, während ich weg bin, ich lasse die ja nicht alleine mit 15 Jahren, ich bin ja auch nicht dumm, dass sie ihr, sie nicht aushändigen werden, weil die haben keine Vollmacht. Und dass mein Kind vielleicht die Nacht da fixiert verbringen muss. Und dann hast du Gedanken, ja, ich bin jetzt hier natürlich und diene in einem anderen Land. Wenn ich zu Hause gewesen wäre und im Krankenhaus sie aufgewacht wäre und mein Gesicht gesehen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Und ich habe zu Juri gesagt, ich muss nach Hause fliegen. Ich kann das nicht, ich kann das hier nicht. Und da ist es auch wiederum gut, dass er manchmal ein Russlanddeutscher ist und hat gesagt, du bleibst jetzt hier. Sie hat sich das ausgesucht, das zu machen, wenn du nicht da bist und dann muss sie da jetzt auch alleine durch. Mein Herz ist gebrochen, aber im Endeffekt war das richtig weise. Richtig, richtig weise. Ich konnte dann abends mit ihr reden, habe ich auch gesagt, ich will nicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst oder zwei Wochen lang Angst hast, bevor wir nach Hause kommen. Wir lieben dich, wir sind einfach froh, dass nichts passiert ist, weil ihr Drogendealer war auch mit ihr im Wald. Da hat sie sich nicht wohl gefühlt und ist in die Stadt gefahren, bevor sie ihr Bewusstsein verloren hat. Wer weiß, was da im Wald passiert wäre sonst mit ihr. Wir sind einfach so dankbar, dass es dir gut geht, dass du wieder zu Hause bist und alles andere regeln wir, wenn wir nach Hause kommen. Und dann waren die zwei Wochen rum und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ich werde nicht schimpfen, ich werde nichts dazu sagen. Ich habe dich so lange jetzt, 2 Jahre lang mit dir gekämpft und alle meine Waffen eingesetzt, die ich nur kann, von Überzeugung und mit guten Dingen zu arbeiten. Und ich merke einfach, es geht nicht. Du wirst jetzt 16, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Ich kann dich jetzt nur loslassen und wenn du nachher auf der Straße landest, dann bist du hier immer willkommen und kriegst auch eine warme Suppe, aber ich kann dir nicht mehr helfen. Und dann war ich im Fitnessstudio an einem Freitag, das war eine Woche später, mein Handy klingelt und ich sehe ihren Namen und ich weiß, es ist Jugend und sie sollte eigentlich in der Jugend sein. Und mein Gedanke war, wenn sie jetzt in der Jugend was genommen hat, dann bringe ich sie um. So. Dann habe ich jetzt echt die Schnauze voll. Dann gehe ich ran und dann habe ich sie dran, heulend. Ich hatte dann auch schon wieder Tränen in den Augen, weil ich dachte, jetzt kommt's. Und sie sagt, Mama, wenn du mich schon aufgibst und du sagst, du kannst mir nicht mehr helfen, dann ist der Einzige, der mir noch helfen kann, Gott. Ich habe mich heute entschieden, ich brauche kein Zeichen, ich brauche keine Berührung, sondern ich werde mich einfach für ihn entscheiden, auch wenn ich es nicht sehe. Und damit das öffentlich ist, lasse ich mich am Sonntag taufen. Ich habe zuerst gedacht, sie sucht einen Weg, um aus allem Ärger rauszukommen. Und dann haben wir gesprochen, was Taufe bedeutet und so. Und ich muss euch sagen, das ist jetzt, das war im April, sie ist so verändert in ihrem ganzen Wesen, auch wie sie auf einmal zu Hause Hilfsbereitschaft zeigt und fragt, kann ich dir was helfen? Du hattest heute so einen harten Tag, kannte ich vorher gar nicht. Solche Dinge, wie sie auf einmal gerne zur Gemeinde geht. Vorher mussten wir sie immer so ein bisschen zwingen. Einmal am Wochenende muss sie, aber Jugend oder Church kann sie sich aussuchen. Jetzt ist sie immer bei beidem, fährt sogar mit dem Bus, wenn wir nicht da sind. Auf einmal sehe ich Fotos auf unserer Homepage, wie sie die Hände im Lobpreis hebt, obwohl ich nicht da bin. Wo ich einfach nur sagen kann, ich möchte nicht dem Stolz verfallen, jetzt zu denken, das war meine Erziehung, sondern da hat Gott für mich gekämpft. Ich hätte diesen Kampf nicht gewonnen. Und es ist das Härteste, wenn es um unsere Kinder geht, oder? Deswegen, es mag sein, dass du ähnliche Kämpfe hast und vielleicht auch ganz andere. Ich will dich einfach ermutigen. Du darfst Gott vertrauen, deine Waffen niederlegen, nicht mehr schimpfen, nicht mehr schreien, nicht mehr drohen. Beten, ja. Beten auf jeden Fall. Gute Zeit haben, Eis essen gehen, ja. aber überlass Gott den Kampf gegen diese Art von Mächten. Ich möchte noch für uns beten, die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ihr dürft gerne aufstehen. Und übrigens sind wir jetzt auch zu Hause verliebt in einen Jungen. Und wissen auf einmal ganz genau, wer wir sind. Aber so ist das, wenn man seine Identität in Christus findet, nicht wahr? Okay. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du hier bist heute Abend und du hast auch deine Kämpfe und bist müde und bist ratlos, dann heb doch einfach deine Arme mit mir und ich will für uns beten, bevor wir dann in diesen Song reingehen, dass Gott so viel größer ist als unsere Umstände und dass er alles in der Hand hält. Jesus, du siehst jede einzelne Hand, aber noch viel mehr als das siehst du jeden einzelnen Kampf, der hier gerade im Raum ist und der in unseren Herzen ist und der in unserem Leben ist. Und wir wollen uns heute auch mutig vor dich stellen und sagen, wir hören auf zu kämpfen. Wir legen unsere Waffen nieder und sagen, dein ist der Kampf. Du bist derjenige, der für uns die Kämpfe gewinnt. Und wir wollen dir einfach die Ehre geben heute. Wir wollen diese Lobpreiser sein, die vor den Kriegern in den Kampf ziehen heute, ohne Waffen, sondern einfach mit erhobenen Händen, voller Vertrauen und begeistert von unserem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen, wollen wir auch diese Art von Frust und Anklage heute niederlegen und auch dafür Entschuldigung sagen und sagen, wir wollen dir vertrauen, Gott. Wir wissen es nicht, du weißt es besser als wir. Und so gebe ich dir jetzt jede einzelne Situation und spreche Schutz und Bewahrung aus über jede einzelne Frau hier heute Abend. Und wir wollen dir jetzt von ganzem Herzen zusingen, dass du größer bist. Amen.